announced in Kyiv. Please use the evacuation stairs to the underground shelter located at the parking area on the minus first floor.
Es ist kurz nach 5 Uhr morgens. Wieder gibt es Luftalarm. Russische Drohnen und Raketen fliegen in Richtung Kiew. Ich springe aus dem Bett und schnappe mir meinen Rucksack mit allen wichtigen Dingen. So langsam beginnt der Schlafmangel an meinen Nerven zu sägen. Und ich bin erst seit knapp 2 Wochen hier.
Attention! Air alert warning is set off. Stay safe.
2 Kaffee und 3 Stunden später betrete ich ein Museum in der Innenstadt von Kiew.
Heute schneit es in Kiew. Ein kalter Wintermorgen im Februar.
Ich bin hier, weil ich wissen möchte, wie man in einem Museum weitermacht, wenn es leer ist. Ihr hört Die Kunstretter, ein Deutschlandfunk-Podcast. Ich bin Elena Gorges und das ist die 6. und letzte Folge. Die Zukunft beginnt jetzt. Das Museum liegt an einem Park in einem prächtigen Wohnhaus aus dem 19. Jahrhundert. An diesem Tag ist drin viel los. Handwerker bauen neue Fensterrahmen aus Eichenholz ein. Falls ihr euch fragt, in welchem Museum ich da eigentlich bin, es ist das Chanenko-Museum. Das Ehepaar Bohdan und Varvara Chanenko haben hier Anfang des 20. Jahrhunderts gelebt. Sie hatten keine Kinder und waren sehr reich. Ihr Geld und ihre Zeit haben sie in das Sammeln von Kunst gesteckt. Daraus ist die größte und bedeutendste Sammlung europäischer, asiatischer und antiker Kunst der Ukraine geworden. Gemälde, Skulpturen, Porzellan, Möbel, wertvolle Tapeten und Fresken.
Und hier ist ein warmer, weicher, roter Teppich mit wunderschönen Ornamenten. Und man geht jetzt die Treppe in den ersten Stock hoch.
Aber von dieser bedeutenden Sammlung sehe ich fast nichts. Die Vitrinen aus dunklem Holz, leer. Die meterhohen Fresken aus den Goldrahmen gelöst. Die Wände, ohne Bilder.
Man sieht nur die Schatten der Bilderrahmen an der Wand. Alles andere ist weg. Und die originalen Möbel noch und die Holzverkleidung. Und die Podeste stehen noch, aber es ist nichts mehr da.
Vielleicht erinnert ihr euch an die leeren Museen in Lviv in Folge 4. Hier wirkt es noch gespenstischer. Denn alle Säle sind düster. Die Fenster sind mit Sperrholzplatten abgedeckt, als Schutz vor Raketenangriffen und den Druckwellen der Explosionen. So sollte ein Museum nicht aussehen müssen, denke ich. Ich treffe Julia Vahanova, die Direktorin. Julia Vahanova sieht auch etwas müde aus. Auch sie hat der Luftalarm heute Morgen aus dem Schlaf gerissen.
Ich will ehrlich sein. Manchmal, wie sage ich das am besten, manchmal sind die Menschen erschöpft. Und dann denken sie, dann wird halt zerstört, was zerstört wird.
Gegen diesen Fatalismus wehrt sich Julia.
Wenn wir ihnen Kunst zeigen und wenn es nur einige wenige Exponate sind, können wir sie mental unterstützen und dann haben sie vielleicht wieder mehr Kraft, mehr Energie.
Eine der vielen Ideen, die daraus entstanden sind, das Chanenko-Museum hat sich der internationalen Slow-Art-Bewegung angeschlossen. An 2 Tagen im Monat holen Julia und ihr Team ein einziges Kunstwerk aus ihrer Sammlung aus dem Versteck und präsentieren es in einem der Säle, die ansonsten leer sind. Gerade laufen die Vorbereitungen. Im goldenen Kabinett des ehemaligen Wohnhauses bauen weitere Handwerker deshalb eine Vitrine. Robust soll sie sein, um das Kunstwerk im Fall eines Raketenangriffs zu schützen, aber auch repräsentativ. Die Ausstellung soll eine richtige Inszenierung werden. Die Besucher sollen über die Kunstschätze staunen. Julia Vahanova ist überzeugt, dass man sie den Menschen zeigen muss, damit sie wissen, warum es sich lohnt, dieses Kulturerbe zu bewahren.
Man muss die ganze Zeit abwägen zwischen dem Wert für die Menschen jetzt und dem Wert der Sammlung für zukünftige Generationen. Wir alle haben dieses Bewusstsein, dass wir die Kunstobjekte vor allem für die Zukunft bewahren müssen. Das ist wie ein Mantra, das alle wiederholen. Aber was ist mit dem Jetzt? Jetzt geben die Kunstwerke uns einen Sinn. Wir, die wir im Heute leben, werden einmal sterben und die Zukunft nicht erleben. Deshalb ist es auch wichtig, die Kunstwerke jetzt zu zeigen und nicht nur für die Zukunft zu verstecken.
Außer für die Ausstellungen mit einem einzigen Exponat öffnen Julia und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter deshalb ihr leeres Museum jetzt für Konzerte, Operninszenierungen, zeitgenössische Kunst. Sie machen Führungen durch das Gebäude, sprechen über seine Geschichte. Und das ist auch eine Trotzreaktion, so nach dem Motto, jetzt erst recht. Denn am 10. Oktober 2022 schlägt keine 50 Meter entfernt vom Haupteingang eine russische Rakete ein. Von der Druckwelle bersten alle Fenster, die zur Straße hin liegen, und alle Oberlichter. Die Eingangstür bricht aus den Angeln. Tausende Splitter fliegen durch die Ausstellungssäle und bohren sich in den 100 Jahre alten Parkettboden. Stundenlang kehren die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Freiwillige aus der Stadt die Glasscherben auf und gehen erst nach Hause, als alles wieder aufgeräumt ist. Die Fenster werden erst nach und nach erneuert, daher die vielen Handwerker im Haus. Das Museum soll lebendig bleiben, auch wenn die etwa 25.000 Kunstobjekte seiner Sammlung nicht da sind. Wo sie sich jetzt befinden, darüber schweigt Julia. Sie sagt nur so viel.
Man muss die Eier in verschiedene Körbe legen. Man kann die Sammlung auf verschiedene Gebäude verteilen, auf mehrere Stockwerke, mehrere Städte. So kann man das Risiko minimieren.
Laut dem ukrainischen Kulturministerium, das bei der Dokumentation der Zerstörungen von der UNESCO unterstützt wird, mussten wegen des russischen Angriffskrieges bis zum September 2024 fast eine 500.000 Kunstwerke evakuiert werden. Und mehr als 1.000 Kulturerbedenkmäler sind beschädigt worden, darunter mehr als 100 Museen und Galerien. Es gäbe momentan keine wirklich sicheren Orte in der Ukraine, wo sie ihre Sammlung verstecken könnte, sagt Julia. Aber Ähnliches sei schon einmal passiert.
Im Zweiten Weltkrieg ist ein Teil der Sammlung evakuiert worden. Und nicht alles ist zurückgekehrt. Ein Teil ist von den Nazis gestohlen worden. Auch da ist nicht alles zurückgegeben worden. Ein Teil blieb im Museum. Und nicht alle Kunstwerke haben das überstanden. Aber in allen drei Fällen ist etwas erhalten geblieben.
Ganz systematisch haben die Deutschen im Zweiten Weltkrieg die kostbarsten Werke aus ukrainischen Museen geraubt. Aber bei den Diskussionen um die Rückgabe dieser Raubkunst ist die Ukraine bis zum Ende der Sowjetunion in der Regel nicht mit einbezogen worden. Vieles ist am Ende in Russland gelandet oder befindet sich bis heute in Privatbesitz. Im Erdgeschoss des Museums sticht mir eine antike Statue ins Auge, eingewickelt in Noppenfolie. Offenbar ist sie zu groß, um sie an einen sichereren Ort zu bringen. Ihr rechtes Knie ist in einem Ausfallschritt gebeugt. Den linken Arm mit der geballten Faust hat sie nach vorne gestreckt, als kämpfe sie oder wehre etwas ab. Die Anmut des muskulösen Körpers, die Dynamik der Bewegung erkennt man noch durch die Folie.
Yes, so this is Agassiz of Ephesus.
Sie ist nach dem Bildhauer Agassiz von Ephesus geschaffen. Es ist eine Kopie aus dem 19. Jahrhundert einer Skulptur von ihm, die einmal der Adelsfamilie Borghese in Rom gehört hat.
Die Originalstatue stammt aus dem Jahr 100 vor Christus. Sie steht heute im Louvre in Paris und ist häufig kopiert worden. Lange hielt man sie für einen Gladiator. Tatsächlich stellt sie aber einen Schwertkämpfer dar. Er erscheint mir wie ein Sinnbild für dieses Museum und seine Mitarbeiter. Sie kämpfen weiter, obwohl sie nur durch ein paar Sperrholzplatten vor den russischen Raketen geschützt werden. Was passiert, wenn sie aufgeben?
Hallo.
Hi.
Passt das jetzt?
Ja, klar. So, das nehme ich mit.
Hier hole ich gerade Sabine Adler in ihrem Büro ab. langjährige Osteuropa-Korrespondentin des Deutschlandfunks.
Soll ich mal zumachen?
Ja, das wäre nett. Der Mensch müsste mindestens 3 Hände haben, das wäre schon gut.
Im September 2024 haben wir uns für ein Interview verabredet. Deshalb laufen wir jetzt durch das Funkhaus in ein Studio. Nach Monaten der Recherche komme ich immer wieder auf dieselben Fragen zurück und ich erhoffe mir Antworten von Sabine. Denn sie kennt die Ukraine nicht erst seit dem russischen Überfall auf das gesamte Land. Sie war zum Beispiel 2014 bei der Revolution auf dem Maidan in Kiew dabei, als dort Hunderttausende Ukrainer für die Absetzung des Präsidenten Viktor Janukowitsch und die Unterzeichnung eines Assoziierungsabkommens mit der Europäischen Union protestiert haben. Anschließend hat sie über den Krieg im Osten des Landes berichtet, war dort auch in der Nähe der Frontlinie. Sabine Adler kennt auch Russland gut. Sie war Ende der 90er Jahre Korrespondentin in Moskau. In ihrem Buch »Die Ukraine und wir« hat sie über die Verstrickungen deutscher Politikerinnen und Politiker mit dem Putin-Regime geschrieben und über die deutsche Ignoranz gegenüber der Ukraine. Seit Februar 2022 berichtet sie fast täglich über den Krieg gegen das Land. Sabine, in diesem Podcast haben wir Menschen kennengelernt, die ganz große Anstrengungen unternehmen, um Kunst- und Kulturschätze in der Ukraine zu retten, sie zu bewahren, sie zu verstecken. Dabei geht es ihnen um ihre Identität, um ihre Eigenständigkeit. Und ich wollte dich fragen, auf der Krim und in den besetzten Gebieten in der Ostukraine hat das russische Regime ja schon das Sagen. Wie viel ukrainische Identität ist da denn noch möglich?
Also gerade auf der Krim ist das ja so, dass die Krim-Tataren unglaublich fürchten, dass ihre kulturelle Identität, ihre Wurzeln am Verschwinden sind. Die Krim-Tataren sind neben den ethnischen Ukrainern ja eine ganz wichtige und auch ziemlich große Bevölkerungsgruppe, die eine eigene Sprache sprechen, eine Turksprache und muslimisch sind. Und die werden von den russischen Besatzern als politisch unzuverlässig eingeschätzt, moskaufeindlich. Und damit erleben die Krim-Tataren eigentlich etwas Ähnliches wie zu Stalins Zeiten, also kollektives russisches Misstrauen, also der russischen Macht gegen sie. Und deshalb werden sie heute auch wieder, wie zu Stalins Zeiten, politisch verfolgt und teilweise eingesperrt. Und das vielleicht wichtigste kulturelle Zeugnis der Krim-Tataren ist der berühmte Palast Bachtschissaraj. Das weiß sozusagen jeder Mensch aus der Sowjetunion, aus Sowjetzeiten. Das hat mal irgendwann auch Alexander Puschkin in einem Poem thematisiert. Und das ist ein Khan-Palast. Und dieser Khan-Palast, der muss eben, weil er so alt ist, eben auch immer wieder restauriert werden. Und der wird jetzt nicht restauriert, sondern einfach nur repariert. Und da sagen die Krim-Tataren, das ist volle Absicht. Denn wenn etwas nicht wirklich denkmalgetreu restauriert wird, dann verliert dieses Gebäude irgendwann auch den Stellenwert, ein Denkmal zu sein und fällt aus dieser Denkmalsliste raus. Der Palast ist zwar noch da, aber hat keinen Denkmalschutz mehr. Und man kann jetzt schon sehen, dass das Auswirkungen hat. Der Palast hat zum Beispiel einen Turm, der wird nicht ordnungsgemäß saniert und restauriert. Und der kippt jetzt. Und das ist also eine Frage der Zeit, wann das Ganze zusammenbricht. Und das ist so ein ganz augenfälliges Beispiel. Und das ist für die Krim-Tataren natürlich auch genau der Ort, mit dem sie sich so sehr identifizieren. Und der ist sozusagen am Zerbröseln.
Also gibt es überhaupt die Chance, dass es eine ukrainische Identität unter russischer Besatzung gibt? Das ist ja ein Argument vieler Gegner von Waffenlieferungen, dass die sagen, man könne sich doch einigen, dann hört das Sterben auf. Und das Wichtigste ist eben, dass die Menschen in Frieden leben. Was hältst du von diesem Argument?
Das ist natürlich ein ganz wichtiges Argument. Und wenn man die Ukrainer fragt, man könne sich friedlich einigen, dann hört das Sterben auf und dann können die Ukrainer weiter ein friedliches Leben führen oder ein friedliches Leben führen, dann würde doch da keiner Nein sagen. Nur dem steht ja eine Realität entgegen. Die Ukrainer leben an den besetzten Gebieten. Wir haben über die Krim gesprochen, wir müssen über die Ostukraine sprechen, über das Regime, das da 2014 installiert worden ist. Das ist ein Regime, das die Menschen in Unterstützer und Gegner, in die und wir einteilt. Nicht? Es gibt absolut nichts dazwischen. Und es gibt die, die als besonders pro-ukrainisch gelten, die werden als Feinde nicht nur eingeteilt und betrachtet, sondern auch behandelt, sprich verhaftet, in Folterkeller geschafft, von denen ein ganz besonders schlimmes Folterzentrum immer noch besteht, seit 2014, nämlich in Donetsk. Das ist die sogenannte Gefängnis Isolatia. Das hat Stanislav Aseev in seinem Buch Heller Weg beschrieben. Dieses Foltergefängnis gibt es bis heute, das ist bis heute gefüllt mit Ukrainern. Und es gibt bis heute Ukrainer in Russland, die dort in Gefängnissen sitzen, weil sie zum Beispiel Proteste gegen das verfassungswidrige Referendum auf der Krim protestiert haben. Die sitzen in russischen Gefängnissen. Und solange Ukrainer wissen und beobachten, wie sie behandelt werden, wenn sie nicht Moskaus Politik zustimmen, solange trauen sie auch nicht versprechen, dass ein von Russland diktierter Frieden wirklich Frieden für sie selbst bringt.
Das Museum in Iwankiv, der Raub von Cherson, die Zerstörung des Govorodar-Museums in der Nähe von Kharkiv, die Angriffe auf die Altstadt in Odessa oder in Lviv. Inwiefern hältst du es für erwiesen, dass Russland mit Absicht Museen und mit Absicht das Kulturerbe der Ukraine zerstört, beschießt, raubt?
Also wenn wir uns zum Beispiel Mariupol angucken, da gab es dieses Theater, das Dramatheater, das im März 2022 bombardiert wurde. Bombardiert. In diesem Theater war von oben, von aus der Luft erkennbar, waren Flüchtlinge. Das stand draußen in großen Schriftzügen von auf mehreren Seiten Dieti, also Kinder, also Menschen. Und man hat die Bombe genau auf dieses Theater abgeworfen. Man wusste, dass am Tag zuvor über 1200 Menschen da Zuflucht gesucht haben. Ob die jetzt alle da drin waren, da gehen die Zahlen unendlich weit auseinander. Dass es aber mindestens Dutzende Tote gegeben hat, das war klar. Also wir wissen zweierlei. Es wurden gezielt Zivilisten bombardiert, denn es sind Zivilisten im Theater gewesen. Und es ist gezielt ein Theater bombardiert worden. Und dieses Theater, man weiß, also wenn man so ein bisschen die ukrainischen Städte, auch Städte der Sowjetunion vor Augen hat, dann weiß man, dass die jetzt nicht gerade überreich mit historischer Architektur sind. Und wenn so ein Theater, das herausragt, ist ein großes Gebäude, wenn das entstanden im 19. Jahrhundert, wenn das bombardiert wird, kann man dann sagen, das ist ein Kollateralschaden? Also ich würde sagen, da macht man nicht nur ein Auge zu, da macht man zwei Augen zu, um sowas als einen Zufall zu betrachten. Oder wenn man zum Beispiel Kharkiv sieht. Kharkiv ist die Hauptstadt der Ukraine gewesen zu bestimmten Zeiten, als es die sowjetische Republik war, die ukrainische Sowjetrepublik. Und Kharkiv ist in den 1920er, 30er Jahren, zu Zeiten der Sowjetunion, als die große Industrialisierung begann, ist Kharkiv unglaublich modernisiert worden. Es wurde wahnsinnig viel gebaut und es wurde auch sehr eigen und sehr, sehr modern gebaut. Es ist im Stil des Konstruktivismus. Es gibt also im Zentrum von Kharkiv große Ensemble mit diesem ganz speziellen Architekturstil, der auch einmalig ist in diesem ganzen Raum. Wenn man immer wieder, wie das jetzt geschieht, seit 2,5 Jahren Kharkiv, die Stadt, unter Beschuss nimmt, dann nimmt man auch das unter Beschuss, weil das eben ein großes Ensemble ist, das da immer wieder attackiert wird. Es ist die Bibliothek, eine der größten Bibliotheken der Ukraine, zerstört worden. Es ist die Großdruckerei, da gibt ganz viele Bücher hier. Also ich weiß jetzt nicht, wie viel Prozent, aber mehr als die Hälfte der Bücher der Ukraine gedruckt werden, ist zerstört worden. Sind das Kollateralschäden? Ist das alles noch eine Kriegsführung, die sich auf militärische Ziele konzentriert? Ich bezweifle das sehr.
Also das heißt, auch wenn es mögliche Kollateralschäden geben würde, preisen die auch schon ein, dass dann das Kulturerbe zerstört wird?
Ja, absolut. So würde ich das auch sehen. Auch wenn zum Beispiel in Odessa die Kathedrale beschossen wird. Man weiß, dass Odessa zum Beispiel auch einen historischen Stadtkern hat. Wer Odessa angreift, wer diese Altstadt von Odessa angreift, greift historisches Erbe an und preist das ein.
Die Deutschen mussten nicht dafür kämpfen, dass ihr Land, ihre Sprache, ihre Museen weiter bestehen dürfen. Nicht mal 1945, nachdem sie die größten Verbrechen in der Geschichte der Menschheit begangen hatten. Daran muss ich denken, als ich im Zug sitze, der mich nach Ivano-Frankivsk bringt. Zur letzten Station meiner Recherche in der Ukraine. Dort möchte ich die Kulturmanagerin und Kuratorin Alona Karawai treffen. Denn sie hat genau dort gearbeitet, wo sich jetzt das Foltergefängnis befindet, von dem Sabine gerade erzählt hat. Isolatia. Ein Name, der an Isolationshaft erinnert. Aber eigentlich ist es das Gelände einer alten Fabrik für Isoliermaterial in Donetsk. Vor 2014 hat dort eine Kunststiftung mit dem gleichen Namen, Isolatia, das Fabrikgelände in ein Zentrum für zeitgenössische Kunst verwandelt. Die Arbeit dort, oder besser der russische Geheimdienst, ist Alona zum Verhängnis geworden. Vor meinem Besuch habe ich sie schon mehrmals am Telefon gesprochen und da ist sie mir mal so furchtlos vorgekommen. Ich möchte wissen, wie sie es geschafft hat, weiterzumachen, nachdem sie schon einmal alles verloren hat. Ivano-Frankivsk wird auch das Tor zu den Karpaten genannt, weil die Stadt am Rand des Gebirges liegt. Sie hat viele zweistöckige Villen aus dem 19. Jahrhundert, verziert mit Jugendstil-Dekor und Mosaiken aus der Sowjetzeit.
Hier unten sind wir mit Ausstellungsräumen. Das ist vor allem für unsere lokale Ausstellungen.
Das ist ein Keller hier, oder?
Das ist jetzt Halbkeller, ja genau. Das ist so ein ganz tiefes Erdgeschoss.
Alona empfängt mich in ihren Projekträumen, wie sie sie nennt. Eine Art Museum im Vorzustand. Keine Galerie, aber auch noch kein fertiges Museum. Assortiment Nakimnata heißt es. Auf Deutsch Sortimentzimmer. Der Name ist angelehnt an die gleichnamigen Zimmer in ukrainischen Fabriken der Sowjetzeit, in denen das ganze Produktionssortiment ausgestellt wurde. Die Projekträume erstrecken sich über mehrere Stockwerke eines Hinterhauses bis in den Keller. Innerhalb weniger Jahre hat Alona das alles aufgebaut. Sie wohnt noch nicht lange in Ivano-Frankivsk. Im Osten der Ukraine, von wo sie geflohen ist, ist schon seit mehr als 10 Jahren Krieg. Pro-russische Separatisten übernehmen dort 2014 die Macht. Angeleitet werden sie vom russischen Geheimdienst und unterstützt von der russischen Armee.
In 2014, als der Krieg eigentlich angefangen hat, ich lebte damals in Donetsk und meine Tochter war 2 Jahre alt. Und da sind wir ausgereist, losgefahren und nie zurückgekommen. Also seitdem war ich nie mehr in den nicht kontrollierten Gebieten. Das lag auch daran, dass ich damals die, wie heißt es auf Deutsch? Also meine Mutter hat Anrufe bekommen wegen meiner Tätigkeit. Und von den Bekannten habe ich erfahren, dass ich anscheinend auf den Listen bin.
Diese Listen hat Ivan schon einmal in Folge 2 erwähnt, als es um die Besatzung von Cherson ging. Der russische Geheimdienst und die russische Armee führen diese Listen mit den Namen ukrainischer Politiker, Intellektueller, Aktivisten, Journalisten. Hinweise bekommen sie von pro-russisch eingestellten Ukrainern, die sich in der Region gut auskennen. Wer auf so einer Liste steht, muss damit rechnen, eingesperrt, verschleppt und gefoltert zu werden. Auch Sabine Adler hat davon eben erzählt. Auf diese Listen hatten auch die US-Geheimdienste vor der russischen Invasion im Februar 2022 hingewiesen. Alona Karawai hatte sich 2004 bei der Orangenen Revolution und 2014 bei der Maidan-Revolution den Protesten in ihrer Stadt Donetsk angeschlossen. Und sie war gut vernetzt in der internationalen Kunstszene. Schon bevor ihre Mutter ihr von den Anrufen erzählt hat, hat sie einen Hinweis bekommen, dass alle Kollegen der Isolatia-Kunststiftung auf den Listen stehen.
Also ich war nicht viel auf den Straßen, weil ich Kleinkind hatte. Aber damals war es schon ausreichend, einfach Kulturarbeit zu machen und international Kulturarbeit zu machen. Plus politisch aktiv sein, was natürlich mit Contemporary Art automatisch mitkommt.
Alona flieht nach Berlin. Aus einem Sommer werden mehrere Jahre. Ihre Tochter besucht den Kindergarten. Aber als die ins Schulalter kommt, will Alona wieder zurück in die Ukraine. Ivano-Frankivsk scheint ein guter Ort zu sein, weit weg von der damaligen Front. Gemeinsam mit Freunden renoviert sie ein Haus außerhalb der Stadt, in den Bergen, und gründet zusammen mit einer Kollegin die Assortiment Nakimnata. Als Russland am 24. Februar 2022 die gesamte Ukraine und auch Ivano-Frankivsk angreift, ist für sie klar, dass sie nicht noch einmal flieht. Sie trifft diese Entscheidung damit auch für ihre Tochter.
Also diese Reaktion, schnell in den Zug einsteigen, kann ich sehr gut nachvollziehen. Aber vielleicht dadurch, dass es für mich zum einen zum zweiten Mal war und zu dem anderen, ich war schon weiter, da war für mich diesmal eine sehr bewusste Entscheidung zu bleiben und zu machen, das, was ich machen kann. Aber die war, also in meinem Verständnis nur deswegen, weil ich schon diese Erfahrungen durchgemacht habe.
Noch am Vormittag des 24. Februar 2022 ruft sie ihr Team zusammen.
Also unsere Frage um 11 Uhr war, was können wir jetzt machen? Also wie können wir am produktivsten da sein, wo wir sind, geografisch da, mit den Ressourcen, die wir haben. Okay, wir haben jetzt ein Team von 5 Leuten, wir haben jetzt dieses Haus in den Bergen. Wir haben nicht unheimlich viel Geld, aber wir haben viele Kontakte. Also was können wir jetzt damit machen?
2014 ist Alona nur mit ein paar Taschen im Kofferraum aus Donetsk geflohen. Vielleicht auch deshalb entschließt sie sich, Künstlerinnen und Künstlern dabei zu helfen, ihre Sammlungen und Kunstwerke zu evakuieren, um sie in den Karpaten zu verstecken. Die Routen aus den umkämpften Städten wie Kiew und Mariupol sind lebensgefährlich. Aber Alona hat noch Kontakte aus der Zeit der Proteste. Sie schreibt Bekannte an, um nach den sichersten Wegen zu fragen.
Viele von denen waren schon im Militär und haben dann abgefragt, wo man fahren kann, wie man fahren kann. Genau, weil wir versuchen, da einiges von der Kunst zu evakuieren und Informationen zu bekommen.
Sie und ihr Team schlafen kaum. Alona nennt es die Zeit im 10-Minuten-Takt.
Also das war ganz, ganz viel Adrenalin. Das war ganz, ganz viel Durcharbeiten. Also das heißt, keine Aktivität dauert länger als 10 Minuten, kein Call. Kein Zoom-Call dauert länger als 10 Minuten.
Aus Polen bekommen sie Verpackungsmaterial gespendet, aus Deutschland Geld. Freiwillige Fahrer wagen sich in die umkämpften Gebiete und bringen die Kunstwerke nach Ivano-Frankivsk. Von dort werden sie in die Berge gebracht. Den genauen Ort kennen nur wenige Mitarbeiter. Etwa 1000 Kunstwerke und 6 komplette Kunstsammlungen können sie auf diese Weise unterbringen. Es sind vor allem Werke aktueller ukrainischer Künstler. In der Ukraine gibt es kein Museum, das nur zeitgenössischer Kunst gewidmet ist, sagt Alona. Mit ihrer Assortimentner Kim Nata hat sie das deshalb selbst in die Hand genommen. Ohne eine Absicherung oder einen mehrjährigen Finanzplan.
Das ist immer so ein Patchwork und immer eine andere Situation von Monat zu Monat. Ich habe dann auch keinen Jahresfinanzplan. Ich habe dann eher Monatsfinanzpläne, so, wo ich weiß, also, wie ich die nächsten 2 Monate finanziere.
Ihre Projekträume finanziert sie mit einem Mix aus staatlichen Geldern für Bildungsprojekte, aus EU-Mitteln, Zuwendungen des Goethe-Instituts und aus Verkäufen einzelner Kunstwerke. Eintrittspreise nimmt sie nicht. Jeder soll die Möglichkeit bekommen, die Ausstellungen zu besuchen, die sie im Keller der Assortimentner Kim Nata kuratiert. Ausstellungen, die auch Fragen über die Zukunft der Ukraine aufwerfen und wie es hier in Zukunft aussehen soll. Bei meinem Besuch ist gerade eine Ausstellung über Eiffeltürme zu sehen.
Es gibt über 140 in der ganzen Ukraine. Es gibt einige Fotos.
In den weiß gestrichenen Kellerräumen sehe ich Fotos und Videos von diesen Eiffeltürmen. Einige sind als nachträgliche Verzierung von Wohnblöcken aus sowjetischer Zeit aufgestellt worden. Andere in Höfe von neuen Oligarchenpalästen gepflanzt. Ich sehe Eiffeltürme auf Golfplätzen, auf Parkgaragen, in Fußgängerzonen und auf einer Straußenfarm. Für Alona ist das mehr als eine Zusammenstellung einer witzigen Spielerei.
Und hier stellen wir uns die Frage, was ist das? Ist das dieser Wunsch nach Europa, so wie man sich das stereotypisch vorstellt? Ist das eher so eine romantische Geste? Ganz viele Neubauern benutzen das, um einfach, also wie hier in Kiew, um die Wohnungen teurer zu machen. Weil wenn da ein Eiffeltower steht, da kann man die Wohnungen teurer verkaufen. Also ich glaube, das ist so wie eine anthropologische Forschung, sagt es schon einiges über die Gesellschaft.
Wie steht man zum Kapitalismus, zur Gentrifizierung? Wie sollen die Innenstädte aussehen? Auch die Ukrainer sind sich in diesen Fragen nicht einig. Nicht erst seit Beginn der russischen Invasion ist es zum Beispiel populär, sowjetische Denkmäler, sowjetische Kunst und Gebäude im öffentlichen Raum abzureißen, um endlich mit der einstigen Kolonialmacht Russland zu brechen. Alona und das Team ihrer Assortimentner Kim Nata plädieren aber dafür, sich differenziert mit dem kulturellen Erbe aus der Sowjetzeit auseinanderzusetzen, anstatt es zu zerstören. Obwohl es dafür wahrscheinlich bessere Zeiten gibt als einen russischen Angriffskrieg.
Ja, von einer Seite ja, aber von der anderen Seite, ich frage mich, und was, wenn Krieg noch 10 Jahre lang dauert? Wann haben wir endlich Zeit dafür? Weil in diesen 10 Jahren haben wir noch mehr verloren. Da gibt es diese feine Sachen nicht mehr, wo wir uns überlegen können, wie das geht. Also meine Position ist da, wir müssen alles gleichzeitig machen. Es gibt keinen anderen Ausweg.
Auf dem Rückweg zum Bahnhof laufe ich durch die Fußgängerzone von Ivano-Frankivsk. Die ganze Straße entlang erstrecken sich Gerüste, an denen Plakate hängen. Darauf Fotos getöteter ukrainischer Soldatinnen und Soldaten. Ich sehe das Ende der Reihe nicht.
Die Gerüste sind so im Viereck angeordnet und auf jeder Seite ist ein Foto von einem Gefallenen. Und es geht so weit, wie man gar nicht mehr gucken kann. Das ist der Preis, den die Ukraine zahlt.
Und dieser Preis schnürt mir die Kehle zu. Ich denke an Anatoli, der in das brennende Museum in Iwankiw eingestiegen ist. An Hanna Skrypka aus Cherson, die so lange das Museumsdepot bewacht hat, bis man Waffen auf sie gerichtet hat. An den Museumsdirektor Ihor Poronik und die Kulturwissenschaftlerin Irina Horodetska, die sich ins Ausland hätten retten können, aber bewusst geblieben sind. Und an Irina Nikiforova, die jeden Tag zu ihren Garagen in Kiew geht, um anzupacken, anstatt nur abzuwarten. Noch einmal rufe ich Ivan an, um ihn zu fragen, wie er sich entscheiden würde, wenn es hart auf hart käme. Würde er sein Leben für ein Kunstwerk aufs Spiel setzen?
Auf keinen Fall. Kunst ist das Ergebnis menschlicher Begabung und Talent. Während der Mensch ist Gottes Schöpfung und das Leben ist das Wertvollste, was der Mensch hat. Das bin ich mir sicher. Also Kunst dient dem Menschen und nicht umgekehrt. Daher nein. Ich glaube auch nicht, dass selbst unsere Helden ihr Leben tatsächlich für die reine Kunst sozusagen riskiert haben. Ich denke, dass der Grund war Pflicht, also dieses Verantwortungsbewusstsein. Und insofern diese Menschen in einer oder anderen Weise mit der Kunst sich beschäftigt haben oder für die Kunst irgendwie zuständig waren, haben sie ihre Pflichten und ihre Verantwortungen bis zu Ende erfüllt haben und blieben bewusst, dass sie diese Pflichten und Verantwortung tragen müssen.
Glaubst du nicht, das war so auch ein Gefühl, dass da etwas ist, was älter ist als sie selbst und was vielleicht auch für spätere Generationen noch erhalten werden soll? Also doch mehr als nur ein Pflichtgefühl.
Ich denke, das Pflichtgefühl ist gar nicht wenig. Und das ist das, was die Menschen jetzt in der Ukraine in diesem Krieg treibt, auch ihre Heimat zu verteidigen, auch sich als Freiwilligen tätig sein, ja. Und meine Tochter ist heute Nachmittag zu einer Freundin zum Geburtstag gegangen und Vormittag war sie als Freiwillige bei einer Gruppe, die Tarnnetze geflochtet hat, wenn ich das Wort richtig ausspreche. Ja, und daher, also würde ich das Wort und der Begriff Pflicht nicht unterschätzen.
Aber was ist mit der Direktorin Alina Dozenko, die weinen musste, weil ihr Museum ausgeraubt worden war? Mit Alona Karawai, die nicht anders kann, als bei ihren Ausstellungsräumen in Ivano-Frankivsk zu bleiben? Mit Julia Vahanova, der Leiterin des Ranenkos, deren Ausstellungen mit nur einem Exponat erstaunlich gut besucht werden? Für mich ist das mehr als reine Pflichterfüllung. Ich denke, die Kunst ist ein Teil der Menschen. Und wer sie mit Absicht zerstört, zielt mitten in ihr Herz. Meine Urgroßeltern sind beim Genozid im Osmanischen Reich umgebracht worden. Davon habe ich euch schon in den vergangenen Folgen erzählt. Damals ist auch ein großer Teil des syro-aramäischen Kulturerbes vernichtet worden. Mein Vater hat versucht, mir die verbliebenen Traditionen nahezubringen, aber ich konnte nicht mehr daran anknüpfen, auch weil ich nie Aramäisch gelernt habe. Ob ich mein Leben für ein Kunstwerk aufs Spiel setzen würde, weiß ich nicht. Aber ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn fast nichts mehr übrig ist und man von einem Teil der eigenen Identität abgetrennt ist. Ich glaube, deshalb hat mich am Anfang der Recherche die Nachricht über das abgebrannte Museum in Iwankiw nicht mehr losgelassen. Ich verstehe, wofür die Kunstretter kämpfen. Das war die 6. und letzte Folge. Die Zukunft beginnt jetzt. Und was machst du ab morgen, wenn unsere Recherche vorbei ist?
Ja, das, was ich auch vor unserer Recherche gemacht hatte. Also ich lebe und arbeite weiterhin, beobachte die Ereignisse in der Ukraine und auch auf der Welt. Versuche nicht zu verzweifeln, wenn etwas schief geht, und helfe anderen, wo ich kann.
Все буде добре.
Все буде добре. Ja, alles will gut sein.
Die Kunstretter ist ein Podcast von mir, Elena Gorges. Unser Reporter in der Ukraine war Ivan Haivanovich. Ohne ihn wäre der Podcast nicht möglich gewesen. Bei der Recherche in Deutschland hat mich Inga Lisingewitsch unterstützt. Sie und Ivan haben auch die Übersetzungen gemacht. Sprecherin war in dieser Folge Christine Jensen. Komposition, Feature Music. Pandora und Gesang, Christina Petrinka. Ton und Technik, Alexander Brennecke und Lukas Wilke. Regie, Johanna Tirntal. Redaktion, Katrin Materna und Eberhard Schade. Besonderer Dank geht an Thomas Bengsch, Nadia Gosau und André Zanto. Die Kunstretter ist eine Produktion des Deutschlandfunks 2024. Wenn ihr noch mehr über den Krieg gegen die Ukraine erfahren wollt, dann habe ich jetzt einen Podcast-Tipp für euch. Was tun, Herr General vom MDR? Einmal in der Woche setzt sich Moderator Tim Deisinger mit dem ehemaligen NATO-General Erhard Bühler zusammen und spricht mit ihm über die militärische Lage und die Folgen des Krieges. Hier werden nicht nur Entwicklungen nacherzählt, sondern auch eingeordnet. Außerdem werden auch immer wieder Fragen von Hörerinnen und Hörern beantwortet. Der MDR produziert den Podcast seit März 2022, also kurz nach dem Überfall Russlands auf die ganze Ukraine. Was tun, Herr General? Fundierte Informationen zu einem der entscheidendsten weltpolitischen Konflikte unserer Zeit. Ihr findet den Podcast in der ARD-Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt.